Ich möchte noch ein paar einzelne Punkte ganz kurz und prägnant nennen, die uns ein bisschen helfen sollen, da Sachen auf die Schliche zu kommen. Also eine Bibelstelle zu dem Thema, dass Religiosität Schwachheit verachtet und sich ärgert über Schwachheit. Im 1. Korinther 12 haben wir die Passage, wo es darum geht, dass wir ein Leib sind und verschiedene Glieder. Und da gibt es diese Schriftstelle, sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns weniger ehrbar am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre. Und unsere Nicht-Anständigen haben größere Wohlanständigkeit. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben. Ein weiteres Merkmal von Religiosität ist, dass sie gerne kontrolliert und die Kontrolle übernimmt und dass da Panikgefühle in uns aufsteigen, wenn wir damit zu kämpfen haben, mit Religiosität und Dinge nicht kontrollieren können. Religiosität hat gerne die Kontrolle. Und der Heilige Geist lässt sich nicht kontrollieren. Und aus diesen 25 Symptomen, also das haben wir alles ausgedruckt und mitgebracht, das kriegt ihr dann alle mit nach Hause, wenn ihr möchtet. Da ist hinten dran auch noch zwei Buchempfehlungen dazu. Möchte ich noch nennen, dass das Bild runter wird. Also es geht immer um Menschen, die da irgendwie mit Religiosität zu tun haben. Sie sind unfähig, eine Zurechtweisung hinzunehmen. Im Besonderen, wenn sie von jemand kommt, den sie als weniger geistlich einschätzen als sich selbst. Überdenke, wie du die letzten Male reagiert hast, wenn jemand versucht hat, dich zu korrigieren. Ein ganz wichtiger Punkt scheint mir, sie haben die Philosophie, die sagt, dass sie auf niemand hören werden als auf Gott allein. Das ist ein ganz starkes Kennzeichen. Nur der Herr sagt mir die Dinge und die anderen sind nur Menschen. Und ich höre nur auf den Herrn allein. Aber wir leben in der Zeit des neuen Bundes und in der Zeit, wo der Heilige Geist eben durch jeden Teile bringt, die zusammengefügt das Große und Ganze ergeben. Und Gott hat sich festgelegt, zumeist durch Menschen zu uns zu sprechen. Also das ist eine offensichtliche Täuschung und offenbart massiv geistlichen Stolz. Diese Haltung, ich höre nur auf den Herrn und nicht auf Menschen. Und noch ein sehr wichtiger Punkt scheint mir, dass man permanent unter Schuldgefühlen leidet oder so eine beständige Verdammnis im Hintergrund ist, dass es nicht reicht, dass wir nicht genug tun, dass wir nicht genug aktiv sind, dass Gott nicht zufrieden sein könnte mit uns. Was uns ununterbrochen antreibt, mehr zu tun, mehr Veranstaltungen, mehr Dinge zu machen, um dieses Gefühl loszuwerden, das uns vermittelt, es genügt nicht. Wir entsprechen nicht dem Standard Gottes. Sie leiden unter enormen Schuldgefühlen, dem Standard Gottes nicht zu entsprechen. Dies ist eine Wurzel des religiösen Geistes, weil es uns dazu verführt, unsere Beziehung zum Herrn auf unsere Leistung zu bauen und nicht auf das Kreuz. Damit geht einher, sehr eifrig zu sein im religiösen Leben und dass wir uns eben gut fühlen, wenn wir viel tun können. Und es aber in Wahrheit darum geht, den Herrn mehr zu erkennen. Ja, hierarchischer Lebensstil, der unduldsam ist mit den Schwächen und Fehlern anderer. Ein Kennzeichen kann sein, dass wir die Überzeugung haben, dass wir Gott näher sind als andere und dass unser Dienst mehr vor Gott zählt als der Dienst von irgendjemand anders. Und auch die Überzeugung, also wir sind im Moment in dem Zentrum von dem, was der Herr tut und was globale und nationale Bedeutung hat und sind halt involviert in das Wichtigste, was Gott überhaupt derzeit tut. Mechanisches Gebetslieben. Wir fühlen uns erleichtert, wenn die Gebetszeit endet oder wenn wir unsere Gebetsliste abgearbeitet haben. Und wir sollten uns nicht besser fühlen, wenn unsere Zeit mit demjenigen um ist, den wir lieben. Dinge tun, um von Leuten bemerkt zu werden, ist ein Zeichen von Götzendienst, weil es bedeutet, wir wollen Menschen gefallen mehr als dem Herrn. Religiöse Menschen werden abgestoßen von Emotionalität. Und das wird in der Regel dann als zu überschwänglich, zu emotional oder fleischlich bewertet. Und Leidenschaft für Gott ist aber auch oft emotional und ausdrucksstark, wie wir bei David sehen können, als er vor der Bundeslade tanzte. Wir schwärmen von dem, was Gott in der Vergangenheit getan hat, mehr als von dem, was er jetzt tut. Ja, das hatten wir auch alles vor 20 Jahren. Was wir da hatten vor 20 Jahren, kennen wir alles. Vor 30 Jahren hatten wir das auch alles. Religiöse Menschen neigen zu Misstrauen und Widerstand gegenüber neuen Bewegungen, neuen Gemeinden oder anderen Dingen, die Gott initiiert. Das sind ein Zeichen von Eifersucht und Stolz. Religiöse Menschen lehnen geistliche Erfahrungen ab, die sie nicht verstehen oder einordnen oder erklären können. Wie von unserer Geschichte. Wie genau hat der Herr deine Augen geöffnet? Erklär uns nochmal, wie genau hat er das getan? Ganz genau wollen wir das wissen. Noch ein Punkt aus der ganzen langen Liste. Religiöse Menschen sind nicht in der Lage, an etwas teilzunehmen, was sie nicht als perfekt oder relativ vollkommen einschätzen. Der Herr aber ging hin und gab sein Leben für die gefallene Menschheit. Wir haben selber Angst vor dem religiösen Geist. Aber werden nicht frei durch Furcht, sondern indem wir es im Glauben an Jesus überwinden. Und wir haben die Tendenz, uns aller möglichen Dinge zu rühmen, aber nicht des Kreuzes. Und nicht dessen, was Jesus getan hat und was er ist. Ja, die Punkte schienen mir noch wichtig zu nennen. Und jetzt kommt die Ute.
Ich erzähle euch zuerst ein paar Zeugnisse aus meinem Leben, um da jetzt mal so, damit ihr euch entspannen könnt und nicht gerade schon auf den nächsten Punkt fixieren müsst. Weil die Dinge, die dann kommen, ist, wie erkenne ich oder was sind so Symptome? Habe ich einen religiösen Geist? Wie könnte ich den erkennen? Bei mir ist es so, dass ich aus einem Elternhaus komme, wo Glaube nie ein Thema war. Aber so von der Schule her, wenn wir katholisch waren, da wurden wir gedrillt. Also der Herr Pfarrer hatte auch Religionsunterricht gegeben und das war gesetzlicher als gesetzlich. Da war Strafe an der Tagesordnung, er hatte noch seinen Stock und wenn jemand nicht pariert hat, wir waren ja eine Mädchenklasse, also auch wir Mädchen, wir haben echt eins draufgekriegt. Und so war für mich Gott ein strafender Gott, ein Gott, der alles sieht und immer so macht, pass auf. Und da habe ich echt aus so katholischen Gesetzen, Sakramenten, Bindungen frei werden müssen. Ich habe inzwischen auch erkannt, es gibt auch evangelische Bindungen, nicht nur katholische. Und ich nenne euch jetzt mal meine und seid einfach offen für den Heiligen Geist, wo er da den Finger drauf legt. Ich wurde in die katholische Kirche geweiht bei der Kindertaufe. Mein Name Ute ist kein katholisch-religiöser Name, also bekam ich die Maria dazu, die Buben den Josef. Die, wo der Name nicht ein Heiliger war und die Mädchen die Maria. Weil die Kirche auch noch Maria Hilf, Kirche, geheißen hat, wurde ich eben gerade in die Kirche der Maria geweiht. Das wusste ich ja alles nicht. Das ist aufgeflogen im Flugzeug in 10.000 Meter Höhe, wie wir für eine Mama, die schwanger war, wussten, sie ist alleinerziehend. Sie war nicht verheiratet und sie wollte von uns wissen, welche biblischen Namen gibt's. Ich will meinem Kind einen biblischen Namen geben. Wir wussten, es wird ein Mädchen und so haben wir alle Namen so zusammengetragen und ich habe dann so fast spöttisch gesagt, ja, Maria wäre doch auch ein biblischer Name. Ich heiße nämlich Ute Maria. Und die neben mir hat gesagt, aha, du wurdest sicher der Kirche geweiht. Und dann ging in mir was los. Dann hat sich was manifestiert. Und sie wusste auch, wie beten. Sie hat dann echt mich frei gebetet von dieser Bindung, von dieser Weihe. Und ich habe einen Unterschied wie Tag und Nacht gespürt. Vor dieser Befreiung bin ich für die katholische Kirche, obwohl ich wiedergeboren war und Jesus echt geliebt habe, wirklich sehr geliebt habe. Wehe, es hat jemand was gegen die katholische Kirche gesagt. Ich bin auf die Barrikaden. Ich habe die Kirche verteidigt, wie wenn sie mir gehören würde, wie wenn man mir mein Kind nehmen würde. Ja, weil durch die Weihe ich so gebunden war. Ich musste das, ich wollte das ja gar nicht. Und hinterher war das alles weg. Ich bin in die Kirche, ins Pfarramt und habe gesagt, ich trete aus, ich bin frei. Später dann hat mir eine katholische Theologin, die wirklich wiedergeboren ist, eine Liste gegeben mit all den Dingen, mit denen wir als Katholiken verflucht, uns selber verflucht haben, wenn wir ausgetreten sind. Also nicht die Kirche hat uns verflucht, sondern wir haben uns verflucht. Ich dachte, gibt's doch nicht. Okay, habe ich all diese Flüche gebrochen. Dann wurde ich geschieden. Also es war nicht mein Wille, mein Mann wollte sich von mir scheiden lassen, weil er eine andere Frau hatte. Und nach der Scheidung, es gibt ja katholisch keine Scheidung. Es gibt auch seinen Film davon, der ist sehr makaber. Aber es gibt wirklich bis heute vom Sakrament her keine Scheidung. Und das hat mir niemand gesagt, dass ich mich dann komisch fühle. Aber wenn mich jemand gefragt hat, wie geht's dir? Ich habe als erstes immer eines gesagt. Ich bin jetzt amputiert. Und das habe ich buchstäblich körperlich gefühlt. Wie wenn ich in der Mitte getrennt worden wäre, auseinandergeschnitten, eben amputiert. Ich bin nur noch eine halbe Person. Die Leute haben mich angestarrt, denen ich das gesagt habe. Aber ich musste das wie loskriegen. Und dann wurden dann alle Sakramente noch etwas. Bei der Kommunion in der katholischen Kirche bekommt man nur diese Hostie und darf nie diesen Wein nehmen. Da darf nur der Priester nehmen. So, und dann war ich wiedergeboren und dann auch, so wie du erzählt hast, so ohne großes Trara, haben wir so in der Gruppe Abendmahl gefeiert. Meistens denn, wenn wir so ein Seelsorgeteam waren oder in der Gemeinde, wurde Abendmahl ausgeteilt. Und jedes Mal war es für mich, ich konnte diesen Becher fast nicht halten und es blieb mir im Hals stecken, dieser Wein oder Traubensaft. Ich konnte den so gut wie nicht schlucken. Irgendwie ging er den runter, weil 1000 Augen waren auf mich gerichtet. Ich habe etwas getan, was mir verboten war. Und wie dieses Sakrament der Kommunion gelöst war und auch das Sakrament der Ehe, wie ich davon abgeschnitten wurde, eben von diesem katholischen Sakrament, war das gut. Ich war eine ganze Person, habe mich nie mehr amputiert gefühlt und Abendmahl, das war was Schönes für mich. Das war nicht mehr, ich war nicht mehr gebunden. Das sind diese Dinge. Wer weiß denn, er ist auch gebunden in etwas Religiösem. Du kannst es vielleicht jetzt nicht benennen, aber du merkst, wenn bestimmte Handlungen sind. Es ist vielleicht auch etwas Katholisches, aber ich habe inzwischen gemerkt, auch in charismatischen Gemeinden gibt es so etwas Komisches, wenn es um Werke geht. Und ganz viele Charismatiker tun tote Werke ohne Ende. Da ist so ein Eifer da, so ein Einsatz, so ein Fleiß, dass es manchmal zum Davonlaufen ist. Und ich mag das denn zu fragen, was ist denn deine Berufung? Wieso? Sag ich, ja, das, was du tust, ist das deine Berufung? Nee, ich tue einfach, was zu tun ist und dann ist gut. Ich brauche keine Berufung. Ist das biblisch? Ist das jemand, so ein Glied am Leib, das von Gott auserwählt ist, eben vielleicht Auge zu sein oder Hand oder Fuß oder was immer? Und da, das habe ich lange nicht verstanden. Ich habe in der Gemeinde alles getan. Ich habe immer gewartet, dass mich jemand fragt, was ich tun soll. Und da hatte ich Riesenfreude. Durch die Bank. Alles getan. Auch den geistliche Dinge, weil Leute, die alles tun, die werden dann auch gesehen und gefördert. Also mindestens bei uns in der Gemeinde war es so. Ich war Tag und Nacht im Betrieb. Bis jemand mir gesagt hat, Ute, du wirst schuldig vor Gott. Sag ich, wie bitte? Ja. Was machst du eigentlich? Du hast immer Zeit, für Menschen auch immer Zeit. Egal welche Nacht, manchmal waren sie bis 4 oder 5 Uhr nachts bei mir. Sag ich, weißt du was? Krankenschwestern und Ärzte haben auch Nachtdienst. Ich habe alles, was wir verteidigen, ist nicht von Gott. Wenn es von Gott ist, ist es Geschenk und wir müssen das nicht festhalten und verteidigen und drum kämpfen. Sind so Zeichen, ebenso gute Werke, das geschieht nicht aus Gnade, sondern wenn wir denn kurz vorm Burnout sind, können wir nicht sagen, Gott hat mir gesagt, das soll ich alles tun. Er ist kein Zuchtmeister, kein Antreiber, keiner, der uns Arbeit gibt bis zum Umkippen. Auch Selbstgerechtigkeit ist etwas, das wir auch wie erben können. Wenn vor allem Mütter sind oft sehr selbstgerecht. Ich hatte eine selbstgerechte Mutter, die musste immer Recht haben. Zwanghaft. Und das ist so in mir aufgewachsen. Und ich wusste nicht, dass das mit einem religiösen Geist zu tun hat. Weil Gottes Gerechtigkeit ist ganz was anderes wie unsere. Unsere Gerechtigkeit ist wie ein schmutziges Kleid. Unsere Gerechtigkeit haltet uns ab, die Wege Gottes zu gehen. Vor allem auch haltet uns ab, uns vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Weil wir müssen ja immer irgendwo schauen, wo dieses Recht ist. Es kommt nicht von ihm. In der Bibel steht, der von keiner Sünde wusste, ist für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, in Jesus Christus, Gottes Gerechtigkeit sind. Und das ist jetzt etwas, das ein Prozess ist. Wenn wir so ein Erbe in uns haben, es ist sehr oft ein Erbe, eben in der Atmosphäre, in der wir aufwachsen, das ist Normalzustand für uns. Da merken wir gar nichts. Meine Mutti war auch sehr religiös. Habe ich erst gemerkt, wie ich denn gläubig wurde und ihr erklären wollte, was katholisch ist und was Evangelium ist. Da habe ich gemerkt, ja, ich habe recht. Eben, so wie es immer gelebt wurde, ist richtig. Das ist was Neues, so wie es immer war und so bleibt es auch. Und das ist auch ein Zeichen, wenn wir Veränderung nicht lieben. Der Heilige Geist geht immer vorwärts, ist immer in Bewegung, bringt immer Frisches, Neues von Gott, von Jesus. Offenbart uns immer Jesus und den Vater, dass wir tiefer gehen, mehr ihn erkennen, ihn immer mehr lieben. Und da ist Bewegung drin, da können wir nicht an dem festhalten, was wir haben und keine Veränderung wollen. Da steckt auch diese Angst, eventuell Fehler machen zu können. Aber ich glaube, da wurden wir gestern Abend frei. Ich habe noch nie über Fehler so eine Botschaft gehört wie gestern vom Christian, die so befreiend wirkt. Wer hat denn gemerkt, da ist Freiheit? Da, ich darf jetzt Fehler machen. Ist der Christian da? Ja. Hast du gesehen? alle. Wunderbar. Das war, ich denke, auch einige religiöse Geister sind, haben uns verlassen. In dem Moment, wo wir, weil das ist ja auch so was Religiöses, alles richtig machen müssen. Rechtfertigung. Wer muss sich denn immer wieder rechtfertigen? Egal für was. Es ist nicht Selbstgerechtigkeit. Rechtfertigung ist, ich muss das Recht reden, so wie ich bin, was ich tue. Ja, hätte ich nie von dir gedacht. Ja. Ja, es ist wirklich ein Drang, wie Matthias sagt. Was denn auch passiert ist in diesem Zusammenhang, weil das so anstrengend ist, weigere ich mich, Verantwortung für bestimmte Bereiche, die Gott mir zugesprochen hat, oder wie ihr, wenn ihr Älteste seid, jeder hat ein anderes Verantwortungsbereich, dort diese Verantwortung wirklich wahrzunehmen. Das ist so wie, passt nicht zusammen, verhindert. Rechtfertigung verhindert es, weil es geht immer um mich eigentlich. Ich bin auch aufgewachsen und wir waren als Familie Geschäftsleute, also meine Eltern waren Geschäftsleute, wir waren etwas Besseres. Und das hat viel mit dem religiösen Geist zu tun. Ob du jetzt wiedergeboren bist oder nicht, dieser Standesdünkel, dieser Stolz ist sowas Unbarmherziges. Wie ich da mal dahinter kam und meiner Mutti gesagt habe, weißt du was, Mutti? Und sie hat immer gesagt, zu diesen Leuten gehören wir nicht. Da mit diesen verkehren wir nicht. Also da haben wir nicht reingepasst. Und ich musste viel beten, um diesen Stolz, diesen Standesdünkel von mir wegzubekommen. Manchmal kommt noch dieses Gefühl, hätte ich besser können. Und das heißt ja, ich bin was Besseres. Und dann schnell Buße tun. Aber wie ich meiner Mutti gesagt habe, Mutti, du bist so unbarmherzig stolz. Hat sie gesagt, ja, sonst habe ich ja nichts. Das war schon Selbsterkenntnis. Aber ich hatte keine Chance, ihr zu erklären, dass sie damit nie glücklich wird. Das musste sie festhalten. Das hat sie ein Leben lang aufgebaut. Dieses Geschäft hat sie ja aufgebaut und jetzt sind wir was Besseres. Und da freut sich der religiöse Geist, weil die Pharisäer waren auch was Besseres. Und das Gegenteil davon ist Minderwertigkeit. Also Stolz und Minderwertigkeit ist so ein Wechselspiel. Einmal so, puh, die Superperson und dann wieder eine kleine Maus, die sich nichts traut und ängstlich ist und also ein dummes Zeug. Und bei mir hat sich denn das ausgedrückt in Gottes Gaben verstecken. Das ging ziemlich schnell los bei mir. Sobald ich die Geistestaufe empfangen habe, waren Geistesgaben da. Ich wusste ja gar nicht, was das ist, aber unsere Gemeindeleitung wusste das und haben mich da drin gefördert. Also ich hatte immer Bilder, Träume, so kurze Visionen, aber ich hatte keine Ahnung, wie man sowas interpretiert. Ich war ganz naiv, unschuldig. Und weil das so zugenommen hat, wurde ich dann auch, ging dann auch in so eine prophetische Schule und so weiter. Aber was ich dann gemacht habe, da war in der Gemeinde so etwas, da wurde diese Gabe missbraucht. Irgendwelche Leute haben gepredigt, statt nur in der Gabe zu dienen. Oder sonst einfach Dinge, ja, die nicht gut waren. Also hat die Gemeinde, während ich auf dieser prophetischen Schule war, dieses prophetische Reden wurde abgestellt. Also praktisch das Kind wurde mit der Badewanne ausgeschüttet. Ich kam zurück und habe dann gemerkt, das ist alles weg und so. Und habe dann für mich beschlossen, ich habe vielleicht noch ein, zweimal in der Gabe gedient und habe gemerkt, ich gar nicht erwünscht, aber das wusste ich ja nicht. Und dann habe ich in mir beschlossen und auch noch zu Jesus gesagt und ihm gesagt, gell, das ist richtig so. Jesus, wenn das niemand will, sage ich auch nichts mehr. Also es war in dem eigentlich eine Rechtfertigung. Ich habe ein Recht, das zu beschließen. Du hast mir zwar etwas gegeben, aber ich diene da nicht mehr drin. Und dann habe ich gemerkt, so über die Jahre, ich habe nicht nur die Gabe versteckt, sondern auch andere Dinge, die Gott in mir getan hat. Auswärts war ich eine Heldin, habe schon angefangen, Referate zu halten. Und in der Gemeinde habe ich nie was erzählt, nie was gesagt. Da war immer mehr Schweigen, Passivität. Ich ging zurück, bis Gott mir Träume gegeben hat. Ein Traum war, ich hatte zwei Kinder in diesem Traum. Ein neugeborenes Baby, das täglich ja gepflegt hätte werden müssen, genährt. Und ein Kind im Kinderwagen. So, und dann kam der Seniorpastor mit seiner Frau zu mir auf Besuch, im Traum, und ich dachte, boah, hoffentlich merken die nicht, dass ich zwei Kinder habe. Das andere hatte ich im Kinderwagen draußen stehen, dachte, hoffentlich ist das brav, bleibt im Kinderwagen drin, sitzend, so mit einem Gestelltle, angemacht im Kinderwagen, dachte ich, ja, raus kann es wahrscheinlich nicht. Und das andere habe ich schnell unter die Bettdecke getan. So, und die waren da und wir hatten nette Gespräche, so einfach nette Gespräche. Und ich dachte mir immer, hoffentlich gehen die bald. Das Kind erstickt mir sonst. Oder ja, irgendwas Schlimmes passiert. Und ich konnte mich gar nicht entspannen und endlich sind die gegangen. Traumende. Ich bin aufgewacht, dachte, ich muss meine Kinder, es war so real, ich muss schauen, dass das... Ja, und dann habe ich gemerkt, na, Gott sei Dank war es nur ein Traum. Aber es hat mich lange nicht losgelassen. Und da hat Gott systematisch angefangen, mir zu zeigen, du hast eigentlich gar kein Recht für das, was du tust. Ich habe dir was Kostbares, was Wertvolles geschenkt. Und was machst du damit? Ich habe immer wieder Buße getan. Ich habe gemerkt, dieser religiöse Geist besetzt diese Dinge. Er ist nicht bereit, die wieder zurückzugeben, bis ich denn in geistlichen Kampf gegangen bin. Ich habe niemanden um Hilfe gebeten, weil ich mich so geschämt habe. Also ihr müsst es nicht tun. Ihr seht, bin auch nicht besser. Scham ist auch so eine Taktik von diesem religiösen Geist, weil wenn wir uns schämen, bleiben wir in dem, was er in uns hat und kann uns weiter demolieren. Denn in diesem Prozess auch, weil mir manchmal Dinge zu viel wurden, gerade im Seelsorgebereich, habe ich immer wieder gesagt, so Jesus, heute kündige ich meine Berufung. So dumm ist wahrscheinlich keiner von euch. Aber es war mir sogar ernst. Immer wieder habe ich gesagt, ich kündige. Also die Berufung nicht annehmen können, das ist so eine komische Demut, auch in diesem Fall war es Überforderung. Aber ich habe von vielen, speziell Frauen neigen da eher dazu wie Männer, passive Männer natürlich auch, ihre Berufung nicht annehmen zu wollen. Und ich kam denn mir selber auf die Schliche, warum ich das mache. Ich war von Kind an verantwortlich, vor allem für meine Mutti, für die Ehe meiner Eltern, für so vieles. Denn ganz früh auch fürs Geschäft, einfach auch viel alleine sein, dieses und jenes machen, ich war noch viel zu klein. Und da war in mir immer, nicht noch mehr annehmen, Überforderung. Immer gingen Ampeln los, rote Ampeln, ist alles zu viel, Überforderung. Und Überforderung, dieses Gefühl, das meistens von falscher Verantwortung in der Kindheit kommt, wo uns Verantwortung zugeschoben wurde, die wir nicht verkraften konnten, dann nehmen wir als Erwachsene, manchmal sogar als schon recht reife Christen, die Verantwortung nicht wahr, die Gott uns durch die Berufung geben will. Wir sollen Grenzen setzen in unserer Berufung. Auch vom Heiligen Geist uns ganz klare Grenzen geben lassen. Nicht alles ist denn unser Gebiet. Ich bin oft ausgeschert aus meinen, also ich war eigentlich grenzenlos, weil ich zu Hause keine Grenzen kennengelernt habe, grenzenlos sowieso alles war, der ganze Geschäftshaushalt. Und so im Reich Gottes war ich auch grenzenlos. Das ist ganz ein wichtiger Teil, wenn wir frei werden vom religiösen Geist, dass wir vom Heiligen Geist diese gesunden Grenzen lernen, wo die sind. Auch diese Opferhaltung liebt der Heilige Geist. Opfer. Ah, der religiöse Geist. Nicht. Nee, der Heilige Geist. Aber der religiöse Geist liebt diese Opferhaltung. Da war ich auch ein Weltmeister und meine Opferhaltung hat sich so ausgedrückt, ich bin für alles schuld. Also ich war erstmal alle schuld in der Herkunftsfamilie, denn in meiner Familie habe ich auch dazu tendiert, wenn die Kinder was verkorkst, was angestellt haben, damit der Papi nicht so streng mit denen war, habe ich gesagt, ja eigentlich ist es meine Schuld, ich hätte es ihnen besser erklären müssen. So ein Unsinn. Und diverses mehr, denn wie ich Gottes Kind war, war ich sowieso der Sündenbock für ganz vieles. Die Leute haben mir echt viele Dinge übergestülpt. Da frei zu werden ist ganz was Wichtiges, weil wir sind nie in der Freiheit des Heiligen Geistes als Opfer. Und ich habe mir täglich gesagt, Ute, Jesus ist das einzig gültige Opfer. Er ist das Opferlamm, er ist am Kreuz für dich gestorben, dass du hinfort nicht mehr Opfer bist. Ich bin aus dieser Opferrolle ausgestiegen, aber das war echt ein hartnäckiger Prozess bei mir. Keine fremde Schuld mehr tragen zu müssen. Das hattet ihr vielleicht gestern mit der Iris. Diese fremde Schuld zu tragen, mit der kann ich nicht zu Jesus gehen. Es gibt eine Fürbitte, wo ich in Riss trete, aber das ist ganz ein anderes Kapitel. Fremdschuld tragen, die kriege ich nie los. Ich kann auch nicht mit fremder Schuld Buße tun, nicht um Vergebung bitten. Und denn meine eigene Schuld, die hat gar keinen Raum mehr, wenn ich so viel fremde Schuld trage. Dann sammle ich eigene Sünden an und dann wird es immer schwieriger, meine Schuld zu bekennen. Das ist ganz was Fatales. Achtet mal drauf, ob euch da der religiöse Geist nicht bindet. Schweigen, obwohl du vielleicht in einem bestimmten Moment genau weißt, du solltest jetzt etwas sagen. Dann ist die Chance vorbei und dann reut es dich sehr. Wem geht's denn so? Bin ich in guter Gesellschaft? Da sind wir eben nicht abhängig vom Heiligen Geist. Er würde den Impuls geben. Das ist ein religiöser Geist, der sagt, ist nicht wichtig, was du jetzt sagen willst. Passt auch gar nicht in das, was jetzt läuft. Oder, was du sagst, nimmt niemand ernst. Oder du willst dich ja nur wichtig machen. Du musst ja immer auch was sagen, wenn die anderen ihre Eindrücke bringen. Und all solche Lügen. Es gibt eine Bibelstelle, ich habe die irgendwo aufgeschrieben, das richtige Wort zur rechten Zeit sind wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Gell? So ungefähr. Und wie ich das gelesen habe, dachte ich ja, das rechte Wort zur rechten Zeit, nicht das rechte Wort allgemein. Gott hat immer so eine Kairos-Zeit. für etwas, das uns aufs Herz legt. Vielleicht bewegen wir das schon lange, aber plötzlich ist es da. Das Fenster ist offen und wir können mit dem dienen oder einen wertvollen Beitrag geben. Ich habe durch dieses Schweigen vor allem einen Dienst verloren im Missionswerk von der Maria Prejean. Da bekommen andere Menschen Macht über deine Berufung. Ich habe das zwar im Buch von John Bevere über Lass dich nicht einschüchtern gelesen, aber ich hätte es nicht geglaubt, wenn es mir nicht selber passiert wäre. Da, wo du nicht aufstehst, wo du das, was Gott dir gegeben hat, nicht sagst, es hat meistens mit Ausdrücken zu tun, mit Reden zu tun, wird ein anderer deine Berufung nehmen. Das war so brutal, was da passiert ist, aber am Ende wusste ich, ich kann niemand verantwortlich machen dafür. Ich habe immer und immer und immer wieder geschwiegen, wenn ich reden hätte sollen. Bis das Maß voll war und dann habe ich alles auf einmal gesagt. Weil ich dachte, jetzt reicht's. So, das sind genau die, die immer schweigen, schweigen und dann ist genug und dann kommt die ganze Ladung und das verkraftet ja keiner. Akzeptiert auch niemand. Aber ich dachte, ja, typisch, die wollen die Wahrheit nicht hören. Aber die Wahrheit muss oft in Portionen kommen oder eben zur rechten Zeit in die passende Situation hinein und nicht den unzusammenhängend von Situationen einfach im ganzen Multipack, so, jetzt legen wir mal alles auf den Tisch, jetzt wird mal geredet. Ja, ich denke, ihr wisst, was gemeint ist. Gut, dann schauen wir noch die Symptome an. Die meisten sind schon gesagt. Also das Nichtreden zur rechten Zeit, das steht in Sprüche 25,11 mit den goldenen Äpfeln. Ja, ihr könnt gerade weitermachen. Ich habe vielleicht noch mehr Bibelstellen. Ja, super. Das ist ja wie im Fernsehen. Genau. Auch Wurzeln sind da, wenn wir nicht reden zur rechten Zeit. Da ist Ablehnung, ist ein großes Problem in uns und da sind wir noch nicht geheilt. Weil da kam ich denn an die Wurzel der Ablehnung ganz spezifisch, warum ich nicht geredet habe. Gibt ja denn innere Schwüre, Beschlüsse, die wir im Herzen machen und dann können wir eben nicht reden zur rechten Zeit. Oder Stolz hindert uns oft. Ich könnte was sagen, das ein Fehler ist. Oder ich denke, die Leute verstehen es nicht. Die haben keine Erkenntnis in dem Bereich. Kennt ihr das auch? Ich würde es Leuten sagen, die nichts damit anfangen können, also sage ich besser nichts. Da vertrauen wir nicht dem Heiligen Geist, da vertrauen wir dem religiösen Geist. Weil der Heilige Geist kann das in ihren Herzen offenbaren, in ihrem Geist. Auch wenn ich denke, die verstehen überhaupt nichts. Eigentlich sind wir Gottes Sprachrohr auf Erden. Er hat uns auserwählt, dass wir die Dinge aussprechen, die er genau zur rechten Zeit sagen will. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Teil im Reich Gottes und in jeder Gemeinde, weil ich glaube, wir hätten viele Nöte nicht. Die Ältesten hätten viele Nöte nicht, wenn die anderen mutiger wären, mehr Kühnheit hätten, Dinge zu sagen, die Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Oft müsst ihr wahrscheinlich lange beten, kämpfen und andere würden dann sagen, ja, das habe ich schon lange gesehen, schon lange gewusst. Hätte ich euch schon lange sagen können. Ist das nicht ein fieses Spiel? Das hat etwas mit Offenbarung von Gott zu tun und das ist ganz was Kostbares. Da können wir nicht einfach so umgehen damit, so im Fleisch. Wir verhindern auch Gottes Träume mit uns, Gottes Pläne, Gottes Berufung mit uns, wenn wir nicht den Mund auftun. Ich weiß, wovon ich rede. Das ist wirklich ganz was Gewaltiges. Wenn wir da frei werden, was Gott denn tun kann? Ich dachte, das ist ja nicht möglich. Wie viele Jahre habe ich verpasst, in der Berufung leben zu können, die Gott für mich hat, die Gott für dich hat. Wir versäumen ganz kostbare Zeit. Auch versucht der religiöse Geist, unser Zeugnis zu zerstören. Zu sagen, sag ja nie Zeugnis. Schau mal an, wie es dir geht. Obwohl Gott großartige Dinge in unserem Leben tut, versucht dieser religiöse Geist, die zu verdrehen und gegen dich zu verwenden. Ja, okay, Gott hat's getan, aber schau mal, wie du lebst. Da müssen wir auch ganz fest Acht geben. Ich habe kein Zeugnis, weil sobald wir den Heiligen Geist empfangen haben, steht in Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Auch dieses Zeugnis in der Familie, wenn vielleicht ein Teil noch nicht gläubig ist, dieses Zeugnis auch in der Nachbarschaft. In der Familie ist natürlich ein Kapitel für sich. Die Familie kennt dich. Und wenn dein Leben und dein Reden nicht eine Einheit sind, bist du kein Zeugnis für deine Familie. Das ist für mich, ich habe einen älteren Sohn, der achtet sehr drauf, wie ich lebe. Und der sagt mir dann ziemlich schnell mal, wenn was nicht stimmig ist bei mir, und du willst Christ sein. Das ist interessant, die meisten wissen genau, wie ein Christ leben sollte. Unsere Nachbarn auch, die schauen auf unseren Lebenswandel. Aber vor allem in der Familie, in der Verwandtschaft. Unser Reden und unser Leben soll eine Einheit sein. Und es ist auch gut, denn zu den Fehlern und Schwächen zu stehen und zu sagen, ja, ich bin noch lange nicht da, wo ich eigentlich sein möchte. Ich habe noch viele Fehler, ich muss noch viel lernen. Aber ich freue mich drauf, dass Jesus mich verändern will. Dieses kleine Büchlein da vom Axel Heuchler, lest es mal. Es ist gut zu wissen, was ein Heuchler ist. Wir sind oft Heuchler und wissen es nicht mal, dass wir solche sind. Das hat mir die Augen geöffnet, dieses kleine Buch. Kann man auch überall mitnehmen, ist man im Stau. Kann man das durchlesen, wenn der Stau eine halbe Stunde geht. Genau. Die Pharisäer waren ja komplette Heuchler. Die haben Gottes Wahrheit pur genommen und haben ein religiöses System draus gemacht. Auch wir tun solche Dinge, wenn wir Heuchler sind. Der religiöse Geist versucht, Berufung habe ich schon, unsere Leidenschaft abzutöten. Leidenschaft ist ganz was Starkes. Leidenschaft ist was Überwältigendes, drängt dich zum Handeln. Paulus sagt, die Liebe treibt uns. Also, aber auch nur eine leidenschaftliche Liebe. Wir lieben Jesus und sehen denn die Menschen, wie sie am Verhungern sind, wie sie lieblos behandelt werden. Wir brauchen seine Leidenschaft, eine Begeisterung, so dieses Feuer, dass wir vorwärts kommen. Und der religiöse Geist hasst dieses und findet denn immer wieder religiöse Menschen, die sagen, du mal langsam. Wie alt bist du eigentlich? Also, oder das passt nicht mehr zu dir. Die Jungen, okay, die sind so ungestüm. Aber was soll das einfach? Wenn wir verliebt sind, sind wir leidenschaftlich. Dann sind wir auch aggressiv im Geist. Ich habe mal eine Prophetie bekommen, die hat so geheißen: Gott will dich von dem will dich freimachen vom Geist der Zurückhaltung, glaube ich, war's, und will dich geistlich aggressiv machen. Und ich gleich geschalten: Das ist nicht von Gott. Gleich ausgeblendet, aber der Heilige Geist war so lange hinter mir her, bis ich mich gestellt habe zum Gebet, und dann wurde für mich gebetet. Und dann haben die dieses, war was anders. Also ich bin immer hinten angestanden, immer, wie komme ich da weg, habe mich immer versteckt, war irgend sowas wie Zurückhaltung. Und wie das aus mir rausgebetet wurde, haben die gebetet, dass jetzt die Löwennatur in mir leben kann. Und da habe ich gestaunt. Zur richtigen Zeit, wir sollen ja nicht grundsätzlich aggressiv sein, aber dann, wenn es nötig ist, dann merke ich so, jetzt steht der Löwe auf in mir. Und dann kann ich auch Dinge mal anders sagen, wie lieb und nett. Das ist ganz was Wichtiges auch, weil es ist, das andere Christsein ist so langweilig. Immer so, wir sagen, oh, die ist lammfromm, langweilig. Mit der kannst du nicht eine Stunde reden. Die Lammesnatur, die soll hauptsächlich in uns leben. Aber wenn der Löwe nicht auch manchmal durchkommt, gell, Axel, dann ist es doch langweilig. Ja, denn ja, dem passiert auch in den Bereichen, wo jetzt was passieren muss, passiert nichts. Beziehungstod, das ist auch eine Leidenschaft vom religiösen Geist. Beziehungen zu Ende zu bringen, auslaufen zu lassen. Du hast doch eh keine Zeit. Und das ist viel wichtiger. Und geh lieber mal eine Stunde beten. Oder mach mal dieses. Oder lies mehr in der Bibel. Du kannst Tag und Nacht in der Bibel lesen. Haben die Pharisäer auch zum Teil getan. Du kannst auch Tag und Nacht beten, wenn du nicht in starken Beziehungen lebst, die Zeit brauchen. Es gibt keine Herzensbeziehung, ohne sich zu kennen. Dann kannst du aufhören damit. Oder Gott redet nicht mehr mit mir. Wer sagt denn manchmal sowas? Kannst du für mich beten und auf Gott hören? Jo, gell? Ist das eine Lüge? Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Das ist der religiöse Geist, der dir diese Lüge verklickert. Es gibt natürlich auch Dinge, die uns passiert sind, wo wir missbraucht worden, echt in unseren Gaben missbraucht worden, wo schreckliche Dinge passiert sein können, wo wir dann wie abschalten, okay, da hat es immer geheißen, so redet Gott, so spricht der Herr, und nichts von dem ist noch da. Also es können massive Enttäuschungen auch sein, dass ich wie innerlich zwar nicht bewusst beschlossen habe, aber innerlich mich gegen das Reden Gottes verweigere, weil das alles so schrecklich war, was da gelaufen ist. Und da einfach Buße tun, umkehren und den Heiligen Geist bitten, offenbar du mir Jesus und den Vater. Und da sich wieder Zeit zu nehmen, einfach mal zur Ruhe zu kommen, Fragen zu stellen. Was sehr hilfreich ist, ist dieses hörende Gebet machen, ein leeres Blatt zu nehmen. Wir haben ja immer eine Frage auf dem Herzen, die zu formulieren, und zwar so, dass sie nicht mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Vielleicht mit 2, 3 Geschwistern, bis da eine Sicherheit kommt. Sie fragen, hast du mal eine Stunde Zeit, ich hätte was auf dem Herzen. Und jeder schreibt dann diese Frage von der Person auf, so wie sie gestellt ist, und das Schwierigste ist, die Frage so zu stellen, dass am Ende von diesem Blatt eine konkrete Antwort von Jesus dasteht. habe noch nie erlebt, dass das daneben ging. Wie wenn Jesus drauf warten würde. Schau mal, ich will doch mit dir reden. Ich bestätige dir auch, du hörst richtig und die anderen hören für dich auch. Und dann wird es ein großes Ganzes. Und es ist denn so was Konkretes, dass du da echt Schritte machen kannst, die du allein nicht geschafft hättest. Da vielleicht auch manchmal in den Jups üben. Also ich fände es gut. Wir haben immer in Kleingruppen das geübt. Ich glaube, das hatten wir, dass uns der religiöse Geist isolieren will. Von der Gemeinde weg am besten, andere Gläubige. Brauche ich auch nicht. Ich habe die Online-Predigten. Und am Sonntag ist es viel schöner vorm Fernsehen, weil da kommen einige, das habe ich schon getestet. Wie ich mal sonntags zu Hause war, da kannst du den ganzen Vormittag Gottesdienste schauen. In verschiedenen Kanälen, sogar in weltlichen Sendern, so charismatische Gottesdienste. Ja, dann hast du ja immerhin vier gesehen. In der Gemeinde läuft nein, wenn um 8 Uhr morgens anfängst, bringst bis 1 Uhr vielleicht zu 4 Gottesdienste. Ja, das ist doch was. Aber die Beziehungen mit großen Namen, mit Salbung. Mir hat auch mal eine Freundin gesagt, weißt du was, bei uns in der Gemeinde wird es langweilig. Die kann verschiedene Sprachen. Die hat gesagt, in Argentinien, da ist Erweckung. Ich schaue nur noch die Gottesdienste. Oder in Mexiko läuft jetzt gerade, das ist gewaltig, Heilungen am Fließband. Ja, die ist konstant unzufrieden. In unserem Kuhdorf. Da ist keine Erweckung. Ja, das macht doch nicht glücklich. So ein Unsinn. Kennt ihr auch solche Leute? Oder seid ihr selber solche? Zeigt es mal. Ja. Ist immer jemand da, gell? Ich dachte so für mich im Hinterkopf, das betrifft sicher niemand da. Aber die Freundin, ich kenne sie gut und die hat auch, also die macht es noch. Die hat ein behindertes Kind und das hält sie von vielem ab, wo sie nicht mitmachen kann. Die braucht es auch, das ist eine echte Powerfrau. Aber sie geht Sonntag für Sonntag in Gottesdienst und hat wieder die ganze Beziehungsebene, die wir halt zum Leben brauchen. Und dann ist es okay, dann kannst du ruhig mal sowas schauen. Dann ist das so ein feines Dessert. Eine gute Speise, mal ein ganzes Menü, gell? Mit Vorspeise und allem. Was ich eigentlich fast am tragischsten finde, ist, wenn uns der religiöse Geist dazu bringt, unsere von Gott gegebene Autorität aufzugeben. Das ist mir auch passiert, aber ich habe es wirklich nicht gemerkt. Und mir ist es in einer Folge von Dingen passiert, die ich jetzt nicht sagen will, weil es meine Familie betrifft, aber so in diesem Prozess von Begebenheiten habe ich so klammheimlich im Innersten, das machen wir nicht hochoffiziell mit Worten, das machen wir ganz versteckt im Herzen, beschlossen, okay, all die Verheißungen, die ich da bekommen habe, war wahrscheinlich eine Täuschung, hätte ich gern gehabt, sind nicht von Gott, weil ich habe immer die Verheißungen gebetet. Und Wort Gottes gebetet und habe dann Veränderung gesehen. Aber eben durch Zwischenfälle, durch Verletzungen, durch Angriffe, habe ich das selber gestoppt und dann lief gar nichts mehr gut. Im Leben meiner Lieben, für die ich gebetet habe, geglaubt, gehofft, gesehen habe, Gott verändert die. Und auch in meinem Leben. Weil wir können gar nicht Autorität in einem Bereich aufgeben und Autorität im anderen Bereich haben. Das ist so ein Selbstbetrug. Ich dachte, ich habe Autorität und habe dann plötzlich gemerkt, wie im Gebet für Menschen nichts passiert ist. Und irgendwann, Gott hat es geschafft, mich zur Verzweiflung zu bringen. Und das ist so gut, wenn wir innerlich verzweifeln und zu Gott schreien, was ist nur mit mir passiert? Was stimmt denn bei mir nicht? Warum habe ich keine Autorität? Und dann konnte Jesus mir zeigen, schau mal, das ist das Kostbare, das ich dir gegeben habe, hast du einfach fallen lassen. Nicht wertgeschätzt. Bist hoffnungslos geworden. Verletzt. Eigentlich, und das hat mich am meisten schockiert, ist es Rache. Kennt ihr das, wenn eine Person euch enttäuscht, die ihr liebt, für die ihr lange gebetet habt, geglaubt habt, und plötzlich verletzt sie euch ganz, ganz, ganz massiv. Wozu beten? Nützt eh alles nichts, wird je länger, desto schlimmer. Ist doch mir egal, was da passiert. Denken wir auch nicht unbedingt bewusst. Aber mich hat denn mal eine Predigt aufgerüttelt, wo es um Retterliebe ging. Wo ein Prediger gesagt hat, wie ist es denn in deiner Familie? Sind die alle errettet? Und ich dachte, nee, aber die wollen ja nicht. Und die sind ja selber schuld. Und dann ist das alles gelaufen, was da sich in meinen Gedanken angesammelt hat. Nützt eh nichts. Und dann Buße tun. Sobald wir erkennen, sofort Buße tun, umkehren und wieder anfangen. Die Verheißungen Gottes zu beten. Autorität zu nehmen. Vor allem erstens in der Familie. Überall dort, wo der Feind angreift. Gott hat uns die Autorität in unserer Familie gegeben. Nicht den Ältesten für unsere Familie erstrangig. In der Not werden sie kommen. Aber erstens haben wir Verantwortung für unsere Familie, wenn wir Gottes Kinder sind. Und wenn dort alles schief läuft, können wir nicht der Gemeinde Schuld geben. Ja, die Kinderarbeit ist halt so, ja, nicht gut. Die sind nicht voll des Geistes, die Mitarbeiter da in der Kinderarbeit. So ein Unsinn. Die Eltern sind nicht voll des Geistes. Die ergreifen ihre Verantwortung nicht. Autorität einfach fallen zu lassen, ist auch, wir gehen am Kreuz vorbei. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, interessiert uns nicht mehr wirklich. Weil wenn wir Jesu Leiden anschauen und auch erkennen, Jesus hat am Kreuz diesen ganzen Sieg, die ganze Heilung, Wiederherstellung, Erlösung, Rettung unserer Familie geschaffen, können wir doch nicht passiv sein und einfach dem Feind das Feld überlassen. Und da ist auch wichtig, auch wo wir in Gemeinschaft leben, da mal nachzufragen, betest du zu Hause? Die Leute erzählen meistens ihre Probleme, gell, wenn so ein Jups oder Hauskreis oder wie sich das nennt, schütten sie ihr Herz aus. Und dann kommt die ganze Familie in Misere und sonst noch was. Und die Nachbarn und überhaupt. Und dann betet ihr bitte für mich. Ja, machen wir. Die gehen heim und leben ihren Schlendrian weiter. Denen ist nicht geholfen damit. Sondern mal fragen, lebst du in deiner Autorität, die Gott dir gegeben hat, um mal Bibelstellen aufzuschreiben, wo es heißt, ich habe euch Autorität gegeben über die ganze Macht des Feindes. Eine Bibelstelle um die andere. Mal beten, in der Konkordanz nachschlagen bei Autorität, bei Vollmacht, was steht noch drin, Kraft. Vollmacht, Autorität in der Konkordanz, die Bibelstellen rausschreiben, aufschreiben, laut dir predigen, vorlesen. Der Glaube kommt aus der Predigt des Wortes Gottes. Und dein Glaube, dass du Autorität hast, wird aufgebaut werden und du wirst wieder, ja, dem Feind sagen, wo es lang geht, diesen religiösen Geist zur Schau stellen. frei werden und in der Autorität leben, die Gott dir gegeben hat. Und in der Gemeinde gibt es auch Veränderungen, wenn du in der Familie deine Autorität wahrnimmst, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, überall, wo Gott dich hingestellt hat, hat er dir Autorität gegeben. Sonst opfern wir unsere Kinder, unsere Familien und unsere Gemeinden. Jetzt ist die Zeit um, gell? 5 Minuten noch. Der religiöse Geist versucht, unsere Freude zu rauben. Wer hat denn das schon erlebt? Oh, das ist ja verrückt, hä? Was der für Einfluss in unser Leben nimmt. Merkt ihr da was? Genug ist genug. Wir wollen das beenden. Weil, wenn der Heilige Geist unsere Freude rauben kann, im Nehemia 8, 10b steht, und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht besorgt, macht euch keine Sorgen. Wenn er uns die Freude nimmt, packt er uns voll mit Sorgen, nimmt uns, Stärke ist eh klar, auch diesen Mut, Dinge anzugehen, macht uns mutlos, nimmt uns die Kühnheit und wir werden mehr und mehr verwundbar für die strategischen Angriffe des Feindes. Er hat ja auch eine Strategie in unserem Leben, wie er uns schachmatt machen kann. Und so, dann sind wir entmutigt, müde und irgendwann ist eine Untergangsstimmung da. Eh alles umsonst. Depression und all diese Dinge. Die ganze Palette, Passivität, Hoffnungslosigkeit. Da mal anzufangen. Und es gibt einen Vers in der Bibel, ich glaube Sprüche 6, dass wir den Dieb, wenn wir ihn ergreifen, 7-fach zurückfordern, was er uns geraubt hat. So. Jetzt hat er uns die Freude geraubt und jetzt stehen wir auf. 7-fach, du bist erkannt, durchschaut. Die Freude, die ich hatte, die kommt jetzt 7-fach zu mir zurück. Und dort dran zu bleiben, so lange, bis die Freude wieder dein Herz erfüllt, bis die Kraft wiederkommt, der Mut, eben alles, was das Leben ausmacht. Glauben kommt dann auch wieder. Schwierigkeiten sind plötzlich nicht mehr da, die vorher riesen Berge waren. Ängste und Schmerzen verschwinden. Ja, und du lebst wieder. Freude ist eigentlich die größte Lebensqualität. Es heißt auch im Römer, wo steht es gleich? 12 ungefähr. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und diesen Vers habe ich so lange gebetet, täglich mehrmals. Immer wieder, wenn ich gemerkt habe, ich so langweilig, so freudlos, so müde bin ich und so. Nein, habe ich gesagt. Ich gehöre zum Reich Gottes. Römer 14, 17. Und im Reich Gottes herrscht Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn war wieder etwas ungerecht, wo immer, gibt ja ständig Ungerechtigkeiten. Dann habe ich gesagt, nein, ich gehöre Jesus. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Ich werde nicht kämpfen um meine Gerechtigkeit. Er, Jesus, ist meine Gerechtigkeit. Dann war wieder der Frieden im Eimer. Dann habe ich wieder gebetet. Ich gehöre ins Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede. Jesus ist mein Friede. Dann kommen dir viele Bibelstellen in den Sinn. Jesus ist mein Friedefürst. Jesus, füll du mit deinem Frieden mein Herz. Und wenn du da mal vielleicht eine Woche, vielleicht einen Monat. Ich war ein halbes Jahr dran. Je mehr der Feind geraubt hat, desto länger bist du halt dran. Nach einem halben Jahr war ich durch. War ganz ein anderes Leben. Egal, was passiert ist, Freude war da, Friede war da und ich wusste, ich kämpfe nicht um mein Recht. Du bist meine Gerechtigkeit, Jesus. Ich bin gerecht gemacht, einzig und allein, durch dein Blut, egal, was die anderen denken und sagen. Klar müssen wir prüfen, ob wir nicht ungerecht handeln. Ich denke, das könnt ihr unterscheiden. Wir sollen uns ja immer prüfen lassen durch den Heiligen Geist. Wir sollen nicht selbstgerecht jetzt auf die Barrikaden und das alles durchkämpfen, hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Aber ihr seid mündige Kinder Gottes, nicht Babys, und drum werdet ihr richtig damit umgehen. Der religiöse Geist wirkt auch selten allein. Er sucht immer wieder Lügen in uns, wo er sich mit anderen Geistern verbünden kann. Also jede Lüge verbündet sich ja mit einem unreinen oder bösen Geist. So, und der religiöse Geist dazu, das ist manchmal eine ganze Kohorte von Geistern, die uns drangsalieren, die uns fertig machen wollen und kleinkriegen und niedermachen wollen. Aber, was steht denn im Wort, es wurde heute gebetet, der in uns, okay, also da kann die ganze Armee des Feindes auf dich zukommen, wenn du im Namen Jesu kommst, wenn du diesem König der Könige, dem Herrn aller Herren gehörst, das ist immer die Voraussetzung. Wenn du in diesem Bund lebst, in dieser Liebesbeziehung auch lebst, wenn du Jesus und den Vater kennst, nicht nur das Wort und das Wort zitierst. Das Wort Gottes ist Leben. Geist und Leben heißt es. Und da bringt der Heilige Geist in uns dieses Wort zum Leben, wenn wir in einer Beziehung leben. Und am besten in einer Liebesbeziehung. Das heißt, Jesus, du bist meine erste Liebe. Und wenn ich die erste Liebe verloren habe, kehre ich heute um. Tu Buße, sag Jesus, vergib mir bitte. Es war mir anderes wichtiger wie du. Da Götzen, irgendwelche Fernseher ist auch ein Götze. Diesem Götzen habe ich mehr Zeit geschenkt. Wie dir, Jesus, ist ja eine Katastrophe. Passiert mir auch manchmal. 3-mal habe ich die Tagesschau angeschaut. Nur weil da irgendwo was passiert ist und ich es genau wissen wollte. So ein Unsinn, als ob einmal nicht reichen würde. Einfach die Zeit weggeworfen. Und vieles mehr, ihr wisst es selber. Ich bin auch nicht besser, aber wir kehren um, wir tun Buße, wir wollen mehr. Wir wollen Jesus lieben, wir wollen keinen religiösen Geist in unserem Leben. Amen.